Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute zur Informationsveranstaltung der Stadt Wildau zur Wärmebedarfsplanung. Wir hatten dazu eingeladen und wir wollen heute die Ergebnisse präsentieren, was dabei rausgekommen ist. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Wir hatten mit etwas mehr Publikum gerechnet. Offensichtlich scheinen einige verhindert zu sein. Wir werden aufgrund dessen eine Tonaufnahme mitlaufen lassen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung und diese Tonaufnahme werden wir ins Internet, also auf unsere Webseite stellen, sodass man das auch mal nochmal nachvollziehen kann. Man kann sich es dann nochmal anhören. Also Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass Sie nicht nur hier öffentlich sind, sondern dann auch im Netz. Und wer das nicht möchte, der muss entsprechend reagieren, der darf dann nichts sagen. So einfach ist das. Ja, Sie können natürlich alle Ihre Fragen stellen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Herrn Lingner und Herrn Münch von der EWE. Das ist beauftragte Unternehmen, die sich darum gekümmert haben, die die Daten zusammengetragen haben, die die Ergebnisse heute im Wesentlichen präsentieren. Herzlich willkommen. Ich möchte sehr herzlich begrüßen Herrn Schulze, Geschäftsführer der VIVO, und Herrn Wichmann, technischer Leiter, die letztendlich die Führung dieses Projektes durchgeführt haben. Wir haben das beauftragt, haben das weitergegeben als Dienstleister und möchte mich da auch sehr herzlich bedanken für die gute Führung in diesem Projekt. Und wir sind ja mittendrin, das ist ja jetzt ein erster Schritt, da wird es ja dann auch noch weitergehen, aber dazu dann in der Folge mehr. In der gleichen Reihenfolge möchte ich dann, fangen wir dort hinten bei unserer Dame an, Frau Pauen, ist unsere Hochbauingenieurin hier in der Bauverwaltung. Dann haben wir Herrn Quicker, stellvertretender Leiter der Bauverwaltung bzw. Sachgebietsleiter für Hoch- und Tiefbau, und Herrn Anders, stellvertretender Bürgermeister und Kämmerer der Stadt. Und ich bin Frank Nährlich, mich kennen Sie. Dann würde ich jetzt das Wort übergeben. Sven, möchtest du vielleicht noch dann direkt, Herr Münch oder Herr Lingner, wer möchte? Herr Lingner, bitteschön.
Moin, moin. Hallo erstmal von mir. Vielen Dank schon mal für Ihr Interesse. Wir sind heute hier, um Ihnen die Zwischenstände der kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Wildau vorzustellen. Das sind mein Kollege Herr Münch, der hier die Netzregion betreut, und ich, Lars Lingner, der hier der leitende Projektingenieur ist. Ich möchte beginnen, einmal Ihnen näher zu bringen, was die kommunale Wärmeplanung überhaupt ist, warum wir sie machen. Dann werde ich das Instrument einmal kurz vorstellen, den digitalen Zwilling. Dann werde ich auf die ersten Zwischenergebnisse zu sprechen kommen und zum Abschluss noch einen Ausblick geben. Anschließend können Sie natürlich sehr gerne Fragen stellen, falls welche vorhanden sind, falls Ihnen etwas unklar ist. Aber nun beginnen wir erstmal, wo wir gestartet haben. Unser Energiesystem ist im Wandel. Die Bundesregierung hat ambitionierte Ziele ausgesprochen. Die Wärmeversorgung soll klimaneutral bis 2045 werden. Hier ist einmal dargestellt, wie die Beheizungsstruktur derzeit aussieht, denn die wird zum Großteil, also sprich zu gut 75%, noch fossil bereitgestellt. Und es ist kein Geheimnis, dass ein Wechsel von 75% des gesamten Energieträgers hin zu klimaneutralen Energieträgern eine sehr große Herausforderung ist, die nicht von heute auf morgen bewerkstelligbar ist. Die Stadt Wildau hat sich entschieden, frühzeitig damit auseinanderzusetzen und ist früh gestartet mit der kommunalen Wärmeplanung. Das Projekt begann im ersten Quartal diesen Jahres und wir sind jetzt in etwa bei der Hälfte. Der kommunale Wärmeplan stellt systematisch dar, wie der Wärmebedarf aussieht und wie dieser in Zukunft sich entwickelt und gedeckt werden könnte. Dabei binden wir zahlreiche Akteure ein, also es sind hauptsächlich Energienetzbetreiber, sprich Wärmenetze, Gas- und Stromnetze, aber auch andere, zum Beispiel Industrie oder andere relevanten Akteure. Der Wärmeplan ist dafür da, Klimaneutralität zu gewährleisten und natürlich im Einklang mit einer Versorgungssicherheit. Die Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung entspringt dem Wärmeplanungsgesetz und dem Gebäudeenergiegesetz. Es sind übergeordnete Vorgaben, die der Bund geschaffen hat und jetzt vor kurzem auch ins Landesrecht in Brandenburg integriert worden sind. Weitere mögliche einflussnehmende Parameter sind zum Beispiel kommunale Leitlinien oder wenn bereits Pläne oder Vorhaben in der Stadt vorhanden sind. Diese fließen mit ein in das gesamte planerische Konstrukt des Wärmeplans. Der Wärmeplan hat zum Ergebnis, wo sich Wärmenetze eignen könnten, also wo Gebiete sind, wo dezentrale Heizungsoptionen zu erwarten sind oder aber auch zentrale Wärmenetze. Mit dem Wärmeplan werden diese aber noch nicht errichtet und betrieben, sondern darauf folgend kommen dann Machbarkeitsstudien oder Quartierskonzepte und dann kommt auch ein solches Projekt, also der Bau eines Wärmenetzes erst zustande. Der Wärmeplanungsprozess ist in vier Phasen unterteilt. Da gibt es einmal die Bestandsanalyse. Man sieht sich an, wie ist die Ist-Situation, wie wird die Wärme bereitgestellt, welche Treibhausgase entspringen dabei. Dann schaut man sich mögliche Potenziale an im zweiten Schritt. Welche Energiequellen könnte man in Zukunft nutzen, um die Energiequelle und Senke in Einklang zu bringen? Wir befinden uns derzeit am Ende der Potenzialanalyse und können bis dahin auch die Ergebnisse hier heute im Raum vorstellen. Nachfolgend kommt das Zielszenario. In diesem werden dann die von mir eben angesprochenen Eignungsgebiete definiert oder Gebiete definiert, wo welche Heizungsoptionen sinnig wären. Das passiert in enger Zusammenarbeit mit der WIWO und der Stadt Wildau. Abschließend wird dann aus diesem Zielbild eine Wärmewendestrategie errichtet oder entwickelt, wo dann die jeweiligen Maßnahmen aus den Zielvorgaben entspringen. Und dies wird dann im Wärmeplan abschließend formuliert und festgehalten. Welche Daten beziehen wir denn da überhaupt ein? Also was können wir uns angucken? Zahlreiche Daten kommen von der Kommune. Das sind zum Beispiel Alkes-Daten. Das ist die Grundlage, auf der das digitale Abbild besteht. Das sind die Daten des allgemeinen Liegenschaftenkatasters, sprich Gebäudedaten, Nutzungsdaten von Flächen etc. pp. Auch unser Dienstleister trägt einiges dazu bei. Die stellen nämlich den digitalen Zwilling bereit. Dort sind Immobiliendaten noch hinterlegt oder aber auch Energiepotenziale und viele statistische Werte und Berechnungsmethoden. Die Schornsteinfegerdaten sind auch ein elementarer Bestandteil, denn um aufzudecken, wie die Beheizungsstruktur heute aussieht, ist es natürlich unablässlich zu sehen, welcher Energieträger bei wem zu Hause eingesetzt wird. Als weiteres sind die EVUs, also die Energieversorgungsunternehmen zu nennen, wo dann die Energieverbräuche, sprich in unserem Fall ist das hier hauptsächlich Erdgas, zu tragen kommen, aber auch wo etwa BHKWs stehen oder andere Heizzentralen. Und bereits in Wildau werden ja schon Wärmenetze betrieben. Abschließend natürlich dann auch noch die anderen Akteure, die das Industrie und Gewerbe darstellen. Jetzt möchte ich einmal kurz in Vertretung für unseren Dienstleister Enersys den digitalen Zwilling vorstellen. Enersys ist ein Schweizer Unternehmen mit einem Zweitsitz in Berlin-Pankow und die machen Wärmepläne bereits für zahlreiche Gemeinden in Schleswig-Holstein, aber auch Baden-Württemberg und der Schweiz und auch in anderen Teilen Deutschlands. Und damit ein Planungskonstrukt nicht aussieht, wie hier einmal kurz dargestellt, 180 Seiten Papier, mit dem man nichts anfangen kann, gibt es eine digitale Software, über die verfolgt werden kann, wie sich im Laufe der Zeit der Wärmebedarf oder die Infrastruktur, die dort hintersteht, verändert und vor allen Dingen, planerisch auch verändern müsste, um ein gewisses Zielbild zu erreichen. Dabei werden natürlich einige Fragen aufgeworfen und zum Teil auch beantwortet. Also wie hoch sind die Emissionen, die jetzt gerade entstehen bei der jetzigen Energieversorgung? Welche Maßnahmen müssten wann ergriffen werden, damit das Zielbild erreicht werden kann? Und schlussendlich steht die Frage im Raum, wie kann wirklich CO2-Neutralität erreicht werden? Und das Mittel der Wahl ist da ein digitaler Zwilling. Hier haben wir einmal einen Ausschnitt mitgebracht, wie dieser aussieht. Also man kann ja umgangssprachlich sagen, es ist das Google Maps der Wärmeinfrastruktur. Es wird dort auf Gebäudeebene dargestellt, wie Wärmeverbräuche aussehen oder aussehen könnten. Auch werden dort Berechnungen angestellt, wie es denn in Zukunft aussieht, also im Zieljahr 2045. Da natürlich diese Wärmeverbräuche dynamisch sind. Also die entwickeln sich ja über die Zeit, da auch Sanierungsmaßnahmen oder andere Maßnahmen umgesetzt werden. Und ich wollte Ihnen nur einmal ein Beispiel geben, womit wir denn arbeiten. Also hier sind zahlreiche unterschiedliche Ebenen darstellbar über Energieträger, spezifische Wärmeverbräuche von Gebäuden oder aber auch gesamte Betrachtung von Gebieten möglich, die in einer Gesamtheit selektiert werden können und ausgewertet werden können. Nun möchte ich einmal auf die Ergebnisse der Bestandsanalyse zu sprechen kommen, nämlich wie sieht es in Wildau aus? In Wildau werden etwa 150 Gigawatt Energie allein für die Wärmeerzeugung verwendet. Und dabei ist definitiv Erdgas der wichtigste Energieträger mit etwa 90% oder mit genau 90% tatsächlich in diesem Fall. Aber in Wildau gibt es auch schon einige Wärmenetze. Diese decken zu etwa 10% den heutigen Wärmebedarf. Den relevantesten Sektor stellt dabei das private Wohnen dar. Das ist in der Regel in jeder Kommune so. Außer in sehr, sehr großen Industriestädten oder ähnlichem. Bei Wildau ist es tatsächlich auch noch sehr divers ausgeprägt. Also an und für sich sind, na, ich sage mal, zwei Drittel in der Regel für das private Wohnen übrig. Aber durch die industrielle Prägung von Wildau und auch die große Hochschule hier ist auf jeden Fall ein enormer Teil außerhalb des Wohnsektors. Diese 10% der fernwärmeversorgten Gebäude belaufen sich dann im Endeffekt auf etwa 85 Fernwärmehausanschlüsse. Also sprich, das ist ein geringer Teil, der einen hohen Anteil an Energie bereitstellt, an Wärmeenergie hier in Wildau. Zum Vergleich, wir haben knapp 2000 Gashausanschlüsse und ich meine noch 69 heizölversorgte Objekte, um das einmal in Relation zu setzen. Und jetzt sind wir gerade beim Thema Heizung, da möchte ich einmal auf das Heizungsalter zu sprechen kommen, was auch natürlich ein wichtiger Faktor ist, da gesagt wird, dass Heizungen ab einem Alter von 30 Jahren ausgetauscht werden müssten nach Gesetzeslage. Man sieht auf jeden Fall bei Gasheizung eine sehr gesunde Struktur. Also es gibt keine Überalterung. Das Durchschnittsalter beträgt 15,5 Jahre und das ist ein ganz normales Standardbild, wie regelmäßig ausgetauschte Heizungsanlagen aussehen. Bei Ölheizung ist das deutlich anders. Also da sehen wir wirklich, dass drei Viertel eigentlich innerhalb der nächsten 5 Jahre ausgetauscht werden müssten. Zahlreiche Anlagen überschreiten auch schon die 30 Jahre, dass wir im Endeffekt auf ein Durchschnittsalter von 28 Jahren kommen. Hier sehen wir auch einmal den Gebäudebestand in Wildau. Wildau hat einen relativ jungen Gebäudebestand und man kann ganz klar sehen, dass circa ein Drittel der Gebäude in Wildau vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet wurden, also sprich vor 1979. In diesen Gebäuden ist eine mäßige Einsparung möglich. Das ist einmal in der Grafik rechts dargestellt. Da sehen Sie einmal in Rot den Wärmeverbrauch der jeweiligen Gebäude, in grün das theoretische Reduktionspotenzial, also sprich, welche Energiemenge eingespart werden könnte, wenn man auf aktuellen Stand Sanierungsmaßnahmen umsetzen würde. Da sieht man natürlich im Endeffekt die Diskrepanz rechts in blau, was denn idealerweise der Wärmeverbrauch der jeweiligen Klassen wäre. Das Reduktionspotenzial ist natürlich nur für Wohngebäude ausgewiesen. Und da Industrieanlagen wie zum Beispiel die Schmiede, die Sie hier haben, sehr schwierig die eingesetzten Energiemengen reduzieren kann. Und das hängt dann natürlich sehr stark von den jeweiligen Prozessen ab und vom Energieträger, der dort eingesetzt werden kann. Nach 1979 sind auch nochmal circa ein Drittel der Gebäude mit einem hohen Reduktionspotenzial versehen. Da lässt sich mit relativ geringem Aufwand, relativ ist in Anführungszeichen zu sehen, ist natürlich mit Aufwand verbunden, aber dort lassen sich auf jeden Fall gut hohe Reduktionspotenziale heben. Auch kann man sagen, wo es in Wildau sehr auffällig ist, dass ein Viertel aller Gebäude nach 1996 entstanden sind. Diese Gebäude werden auf jeden Fall von der Betrachtungsebene der Gebäudehülle dahingehend bewertet, dass dort eine Standardwärmepumpe einsatzfähig wäre. Das ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Das ist wirklich auffällig hier in Wildau. Dann kommen wir nach den Reduktionspotenzialen auch zu den weiteren Ergebnissen der Potenzialanalyse. Und dabei haben wir das technische Potenzial betrachtet. Also das theoretische Potenzial ist das, was irgendwo schlummert. Das technische ist unter Berücksichtigung von Restriktionsflächen, das könnten etwa Naturschutzgebiete sein, wo man, sag ich mal, keine Solarthermieanlagen aufstellen dürfte, umsetzen könnte. Davon ist aber wirklich wirtschaftlich auch nur ein Bruchteil. Also sprich Böden, die eine hohe Qualität aufweisen, wo Landwirtschaft betrieben werden könnte, da wird man nicht hingehen und großflächig PV-Module aufstellen oder ähnliches. Und im Endeffekt muss man dann auch noch sehen, was denn wirklich davon realisierbar ist. Denn wir haben überall in Deutschland einen sehr hohen Energiebedarf und haben sehr viele Handlungsfelder. Und wo dann im Endeffekt zuerst was umgesetzt wird, ist natürlich dann auch nochmal eine Frage für sich. Kommen wir als allererstes einmal zur Photovoltaik-Freiflächennutzung. Rechts ist immer dargestellt eine Karte von Wildau und in Gelb ist dargestellt die Fläche, die theoretisch oder technisch genutzt werden könnte für den jeweiligen Energieträger. Betrachtet werden dann dementsprechend bei der PV-Freiflächennutzung sämtliche Freiflächen auf dem Gebiet von Wildau. Aber da ist natürlich auch nochmal in Betracht zu ziehen, dass eine Flächenkonkurrenz herrscht zwischen Landwirtschaft und eben dieser Freiflächennutzung. Die Fläche beläuft sich im Endeffekt auf gut 200 Hektar und der prognostizierte Stromertrag ist im Mittel dann bei gut 100 Gigawattstunden, was dann im Endeffekt tatsächlich nur zwei Drittel alleine des Wärmebedarfs in Wildau ausmachen würden. Denkt man dort weiter, dann kommt man natürlich auf die Solarthermie. Solarthermie hat den Vorteil gegenüber der PV, dass der Wirkungsgrad etwa dreifach erhöht ist. Aber da muss man natürlich auch wieder in Betracht ziehen, dass die Wärme auf einem relativ niedrigen Niveau gespeichert wird. Das Strom ist natürlich zu jeder Zeit direkt umwandelbar zu Wärme in beliebiger Qualität. Solarthermie-Freiflächennutzung hat hingegen deutlich kältere Vorlauftemperaturen. Also sprich, da könnte man große saisonale Speicher mit Füllen, die dann auf einem Temperaturniveau von etwa 20 Grad Celsius sich befinden, wo dann auch wieder eine Wärmepumpe hinterhergeschaltet werden müsste, um dort eben Häuser angemessen zu versorgen. Hier werden dann auch nur Flächen betrachtet, die in der Nähe von Wärmeverbrauch vorhanden sind. Bei besonders großen Wärmenetzen ist das natürlich auch nochmal weiter denkbar. Aber im Endeffekt gibt es hier eine Betrachtungsfläche von etwa 120 Hektar. wo dann ein Wärmeertrag von 190 Gigawattstunden im Jahr gehoben werden könnte. Kommen wir einmal zur Geothermie und da möchte ich als allererstes über die Kollektorfelder sprechen, also über Erdwärmekollektoren, die in einer Tiefe von 1 bis 3 Meter unter der Erdoberfläche errichtet werden könnten. Da ist in Wildau auf jeden Fall eine Diskrepanz von der Örtlichkeit auffällig, besonders im Osten, also bei der Dahme, in der Nähe der Dahme, gibt es Untergründe, die besonders bindig sind. Bindige Böden haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit und Wärmeaufnahmekapazität als sandige oder trockene Böden. In Orange ist hier jetzt einmal die Fläche markiert. Ich hoffe, Sie können das gut erkennen auf dem Bildschirm, wo eben sandige, trockene Böden erwartet sind und ein Einsatz von Erdwärmekollektoren schwierigeren Bedingungen ausgesetzt ist. Grundsätzlich kann man sich selbst an der Daumenregel orientieren, dass eine Fläche des Kollektors 1,5 bis 2 mal so groß sein müsste, wie die Fläche, die damit im Endeffekt beheizt werden soll. Also da wird auch nochmal eine Wärmepumpe hintergeschaltet, die dann aber eine relativ hohe Jahresarbeitszahl aufweisen kann, da sie nicht, ich sage mal, minus 5 Grad Lufttemperatur zieht, sondern dann im Winter auch mit 8 Grad Celsius Umgebungstemperatur bedient werden kann. Das hebt den Wirkungsgrad deutlich. Und mit einer Fläche, die dann halt zweimal so groß ist, lassen sich damit auch lange Kälteperioden im Winter überbrücken. Hat man nicht so viel Fläche vorhanden, gibt es auch technische Lösungsmöglichkeiten. Da wäre auf jeden Fall als allererstes die Grabenbauweise zu nennen. Die ist allerdings ein bisschen teurer, da deutlich tiefer gebuddelt werden muss etc. Und im Endeffekt, je nach Leistung, die rausgezogen werden muss, über einen gewissen Zeitraum ist ein Wärmeertrag von 40 bis 60 Gigawattstunden möglich, sprich in etwa ein Drittel des Wärmebedarfs. Hier sieht man einmal dargestellt, wie sich überhaupt die Temperatur im Erdboden verhält. Das hier ist ein Messpunkt aus Potsdam, also relativ in der Nähe mit ähnlichen klimatischen Bedingungen. Und man sieht hier schon, dass bei einer Tiefe von 1 Meter der Erdboden immer über 0 Grad Celsius ist. Also da hat man auch keine Probleme mit gefrierenden Wasser, was dann dort im Kreislauf vorhanden ist. Und je tiefer man geht, desto ausgeglichener ist dann auch die Temperatur der vorhandenen Erde. Eine Überbauung von solchen Flächenkollektoren ist nicht empfohlen. Also theoretisch ist es natürlich möglich, aber das vermindert erstmal den Eintrag von Wärme in das Erdreich, wo dann unsere Kollektoren auf diese zurückgreifen und zeitgleich verhindert es die Versickerung. Und besonders, habe ich ja eben erwähnt, ist die Feuchtigkeit von Böden wichtig, um eine hohe Wärmeleitfähigkeit zu realisieren. Sprich, man dürfte diese Kollektoren nicht überbauen, damit die auch angemessen funktionieren. Unten ist einmal diese Grabenbauweise dargestellt. Da kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, dass man weniger Platz braucht, aber dass das auch deutlich kostenintensiver ist als ein klassischer Erdwärmekollektor. Bepflanzung hingegen zur Überbauung ist nicht problematisch, außer man hat Tiefwurzler. Also ich bin kein Botaniker, aber das Einzige, was ich da kenne, ist die Eiche. In Niedersachsen gibt es die sehr, sehr viel und das ist dann auch nochmal problematisch, da dadurch dann die Rohre, wie Sie hier im unteren Bild sehen könnten, beschädigt werden könnten und dann ist die ganze Anlage kaputt. Im nächsten Schritt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, nicht nur an der Oberfläche Erdwärme zu beziehen, sondern durch Sonden auch tiefer im Erdreich. In ganz Wildau ist im tieferen Erdreich eine gute Wärmeleitfähigkeit erwartet und besonders im Osten wieder. Sie sehen, der gelbe Bereich ist deutlich erweitert. Der orangene Bereich ist in diesem Fall auch gut nutzbar, jedoch befindet er sich in einer Restriktionsfläche, sprich in einem Wasserschutzgebiet. In Wildau wird derzeit ein neues Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Das ist auch schon sehr weit fortgeschritten und wir haben von der Unterwasserbehörde die Erlaubnis bekommen, diese schon zu zeigen und halt mit in den kommunalen Wärmeplan einfließen zu lassen. In diesen Gebieten gibt es eine grundlegende Restriktion, die Anlagen in einer Größe über einer Doppelhaushälfte oder also über einem Zweifamilienhaus ausschließt, beziehungsweise dass dann dort eine individuelle Prüfung stattfinden muss. Kleinere Anlagen sind dahingegen aber auch ohne weiteres dort umsetzbar. Ein weiterer Punkt sind besonders in Wildau Altlasten und salinarer Aufstieg, also dort, wo sich Salzstöcke bilden, da ist es auch sehr schwer, Erdwärmesonden zu setzen. Das würde dann auch eine individuelle Genehmigung der unteren Wasserbehörde benötigen. Gerechnet wurde in diesem Szenario mit einer Tiefe von 100 Meter, beziehungsweise mit einer Tiefe von 100 Meter. Das bedeutet, dass von der Oberfläche, egal wie hoch sie über normalen Null sich befindet, bis zu 100 Meter Bohrungstiefe ganz normales Recht gilt. Danach müsste dort eine Bergrechtsausweisung des Gebietes stattfinden. Also sprich, es wird deutlich komplizierter und kostenintensiver. Und daher wurde mit einem klassischen Ansatz von 100 Metern hier gerechnet. Aber nichtsdestotrotz ist das möglich und unter Umständen auch sinnig, so seine eigene Wärmepumpe zu versorgen. Da je tiefer man bohrt, desto wärmer wird die Umgebungstemperatur. Das gilt überall im gleichen Maße, möchte ich einmal erzählt haben. Solche Bohrungen müssen sich im Winter ordentlichen Beanspruchungen hingeben und dementsprechend müssen die sich im Sommer erholen. Das ist aber zumindest je nach Nutzungsprofil nicht unbedingt ein Problem. Im Endeffekt lässt sich dadurch ein Wärmeertrag von 3,8 Gigawattstunden realisieren, wenn man damit eine effiziente Sole-Wasserwärmepumpe versorgt. Also sprich, es geht da vor allen Dingen um Objektlösung für Eigenheime und nicht unbedingt um groß ausgelegte Wärmenetze. Dann kommen wir zum letzten geothermischen Potenzial, den tiefen geothermischen Potenzial. Und da ist Wildau, ich würde mal sagen, in einer Art und Weise gesegnet. Hier gibt es in Brandenburg wirklich viele geothermische Potenziale, die schon bei relativ niedrigen Tiefen realisiert werden könnten oder gehoben werden könnten. Aber grundsätzlich muss man immer in Betracht ziehen, dass es ein Findungsrisiko gibt, dass die Bohrung nicht funktioniert und dass man dann auch eine wasserführende Schicht trifft. Und es kann immer irgendetwas passieren. Je tiefer gebohrt werden muss, desto schwieriger ist dieses Unterfangen umzusetzen. Und das technische Risiko, dass es fehlschlägt oder das Bohrloch versagt, ist nie ganz ausschließbar. Jedoch gibt es in Wildau gerade große, relativ nahe Mitteltiefe, sprich heißt es im Fachjargon, hydrothermale Potenziale. Hydrothermale Potenziale sind wasserführende Schichten, wo dann anstatt wie bei einer Erdwärmesonde ein einfacher Wärmeübertrag von der umgebenden Erde das Wasser aus dieser Schicht in einen Kreislauf geleitet werden kann und an der Oberfläche dann zu einem Beispiel in eine Wärmepumpe geführt werden könnte. Das ist deutlich effizienter, da man dort viel größere Wassermengen halt mit bewegen kann und Wasser in diesem Fall ein sehr, sehr guter Wärmeübertrager ist. Da haben wir zum Beispiel einmal den Lias, der schon bei 600 Metern Tiefe vorherrscht, wo das Wasser dann mit 33 Grad in etwa zu heben ist. Aber 33 Grad reichen natürlich auch nur zum Beispiel zur direkten Versorgung von einem kalten Nahwärmenetz oder müssten halt durch eine Hochtemperatur-Wärmepumpe auf die gewünschten Temperaturniveaus gehoben werden. Aber hier, besonders in Wildau, hat man hohe Mächtigkeiten. Also Mächtigkeiten ist die Breite und das prognostizierte Volumen, was dort durchfließt, zu erwarten. Und man kann so als Richtwert sagen, ab einer Mächtigkeit oder ab einer Tiefe von 10 Metern ist es möglich, dort hineinzubohren. Und hier haben wir gleich etwa 150 Meter Mächtigkeit. Also sprich, da sind dann wirklich relativ große hydrothermale Potenziale zu erwarten. Dann Dann möchte ich einmal auf die Bioenergie zu sprechen kommen. Und da sehen Sie im oberen Bild erstmal Energiepflanzen dargestellt und im unteren das Restholzpotenzial, was hier aus Waldflächen gehoben werden könnte. Zu Energiepflanzen, also die sind natürlich erstmal entweder direkt thermisch zu verwerten, also sprich zu verbrennen, oder aber es kann eine Umwandlung in ein zum Beispiel ein Biogas stattfinden oder ähnliches. Und je nach eingesetzten Energieträger oder je nach eingesetzter Pflanze sind dort unterschiedliche Energieniveaus zu erreichen. Natürlich ist auch möglich, Biogas direkt auf Erdgasqualität zu bringen und in das ganz klassische Erdgasnetz einzuspeisen. Das ist aber ein sehr, sehr kostenaufwendiger Prozess. Eine solche Anlage, die das umwandeln kann, kostet etwa 2 Millionen Euro. Und nun ja, es ist viel diskutiert. Also natürlich ist es viel diskutiert, aber es sieht sehr, es gibt eine sehr breite Landschaft an Meinungen, ob das sinnig ist, in welchem Maße das sinnig ist und vor allen Dingen nachhaltig. Denn wenn man sich das anguckt, wir haben hier natürlich in Wildau eine Fläche von 240 Hektar, lassen sich damit lediglich Energieerträge von 4 bis 13 Gigawattstunden pro Jahr umsetzen. Im Endeffekt sind das halt maximal 9% des gesamten Wärmebedarfs Wildau, wie es heute aussieht. Also im Flächenverhältnis ist das fraglich, ob das im Endeffekt nachhaltig für die gesamte Region sein könnte oder für das ganze Stadtgebiet Wildaus. Das Restholzpotenzial, das könnte natürlich, nachdem das Holz materialistisch verwertet wurde, also noch thermisch verwertet werden, also sprich die Sägespäne oder ähnliches werden damit bewertet. Da kommen wir bei einer bewaldeten Fläche von etwa 140 Hektar hier in Wildau lediglich auf eine halbe Gigawattstunde im Jahr, also ein 300stel von dem, was gebraucht wird. Und das ist das nachwachsende Potenzial, also das ist der nachhaltige Anteil dessen, was in den Wäldern vorhanden ist. Auch haben wir hier natürlich die Dahme, also ein Oberflächengewässer, was Potenziale birgt. Wie viel Wärme entnommen werden darf aus einem solchen Gewässer, das ist sehr, also eine sehr, sehr neue Frage und dementsprechend ist die in Deutschland noch nicht vollumfänglich beantwortet. Bislang gilt, dass jeder Landkreis selbst dort seine Grenzwerte setzen kann. Hier in Wildau haben wir tatsächlich relativ hohe Durchflussraten und einen soliden theoretischen Wärmeertrag. Jedoch wissen Sie es besser als ich, friert es hier auch im Winter sehr, sehr stark und auch die Dahme friert gelegentlich zu, was dann tatsächlich genau in der Periode, also in der Heizperiode, wo besonders viel Wärmebedarf vorherrscht, nicht wirtschaftlich umsetzbar ist. Also im Endeffekt, nur einmal zur Gänze, kommen wir hier auf 10,2 Gigawattstunden, die dann aber halt genau nicht in den Zeitfenstern liegt, wo wir die Wärme hier bräuchten. Dann kommen wir noch einmal abschließend zum Thema Wasserstoff. Hier ist einmal das, ich meine jetzt bestätigte Wasserstoffkernnetz der BNetzA, also der Bundesnetzagentur, dargestellt. Und wir sehen hier unten rechts um Berlin wird es im Süden wohl gebaut werden. Wasserstoff klingt im ersten Schritt immer sehr vielversprechend, allerdings muss man da natürlich einige Probleme auch noch betrachten. Nämlich im Endeffekt wird dieser Wasserstoff in erster Linie für die Industrie hergestellt, denn diese wird deutlich höhere Preise aufrufen können, als sie bereit sind für Wärme zu bezahlen. Denn die sind zwangsläufig auch in der Notlage, dass ihre Produktionsprozesse klimaneutral umgestellt werden müssen. Und gerade im Hochlauf der Wasserstoffproduktion herrschen Engpässe bei den Produktionskapazitäten vor, sodass die aufgerufenen Kosten für sie im Endeffekt unwirtschaftlich sind. Es ist nicht auszuschließen, dass besonders in der Langfrist zum Beispiel zentrale Heizanlagen, also Heizanlagen von Wärmenetzen, eventuell mit Wasserstoff eines Tages versorgt werden können. Allerdings wird Wasserstoff höchstwahrscheinlich niemals in der Erdgasleitung zu Ihnen dann später nach Hause fließen, sodass Sie damit einmal eine dezentrale Heizanlage einfach so wie heute weiter betreiben könnten. Dieses Szenario ist sehr, sehr unwahrscheinlich, denn es gibt auch noch das Problem, dass Erdgas eine sehr viel geringere Energiedichte hat. Also sprich, wir müssten dreimal so viel Wasserstoff ins Haus bringen wie Erdgas heute. Das ist im ersten Schritt kein Problem, da könnte man einfach die Drücke erhöhen, aber dann steigen im Umkehrschluss auch Fließgeschwindigkeiten und dann wird es sehr, sehr laut bei Ihnen zu Hause. Es pfeift, genau. Genau. Jetzt möchte ich noch einmal kurz auf die weiteren Schritte der kommunalen Wärmeplanung zu sprechen kommen und wie es hier in Wildau weiter ablaufen wird. Im nächsten Schritt werden wir jetzt potenzielle Wärmenetze identifizieren. Das wird gemacht anhand von der Analyse von Wärmeliniendichten. Wärmeliniendichten, können Sie sich vorstellen, ist der Energiebedarf auf einen gewissen Straßenabschnitt runtergebrochen. Wir haben hier zum Beispiel eine Straße, da sind jetzt 10 Häuser angeschlossen, die einen bestimmten Energiebedarf haben. Dieser wird aufsummiert und durch diese Straßenlänge geteilt. Dann bekommt man einen Parameter heraus, das ist die Wärmeliniendichte. Und je höher diese Wärmeliniendichte ist, desto kosteneffizienter kann dort eine zentrale Wärmeversorgung umgesetzt werden. Also sprich, in Gebieten, wo besonders viel Wärme vorhanden ist, ist es manchmal lohnenswerter, eine zentrale Heizanlage zu errichten und ein Wärmenetz zu betreiben, als zahlreiche individuelle Lösungen umzusetzen. Weitere ganz, ganz wichtige Kriterien, damit solch ein Wärmenetz jemals überhaupt umgesetzt wird oder wirtschaftlich betrieben werden kann, sind die sogenannten Ankerkunden. Das können zum Beispiel öffentliche Gebäude sein oder aber auch Wohnungsbaugesellschaften, die bereit sind, über einen langen Zeitraum hohe Mengen an Wärme zu beziehen. Das gibt es hier natürlich auch schon in Wildau. In Wildau haben wir ja auch schon Wärmenetze, die so funktionieren und unter Umständen auch gegebenenfalls erweitert werden können. Auch ein wichtiger Kritikpunkt sind natürlich, ist die Frage, ob auch individuelle Lösungen umgesetzt werden können. Also wenn es zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit gibt, dass bei diesem Gebiet Luftwärmepumpen eingesetzt werden können im großen Stil, können relativ hohe Anschlussquoten erzielt werden. Dementsprechend kann man auch wieder mit einer hohen Wärmeliniendichte rechnen als Betreiber eines solchen Gebietes. Hier sehen Sie das einmal dargestellt, wie die Wärmeliniendichten jetzt hier in Wildau aussehen. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Das ist jetzt wieder ein Bild aus dem digitalen Zwilling. Also sprich, wir betrachten uns jetzt die einzelnen Gebiete in Wildau und schauen uns die Wärmeliniendichten an und setzen die mit diesen gegebenen Kriterien in Einklang und analysieren dahand und anhand der Ziele der Stadt oder der Vorhaben der Stadt, wo denn zum Beispiel Wärmenetzeignungsgebiete entstehen könnten. Das ist nur einmal hier mitgebracht, um Ihnen ein Bild mitzugeben, zum Beispiel hier oben einmal in der Fichtestraße, wo hohe Wärmeliniendichten vorherrschen, aber auch zum Beispiel hier einmal die Bergstraße, wo ein, mittleres Lastprofil vorherrscht. Was kommt denn dann im Endeffekt raus in diesem Wärmeplan? Also wir analysieren Gebiete, wie sie hier einmal in Rot dargestellt sind. Das ist jetzt einmal völlig losgelöst von Wildau. Das sind auch nur ausgedachte Daten, da das datenschutzkonform hier heute stattfinden muss. Und im Endeffekt ist ein Output des Wärmeplans oder ein Ergebnis ein sogenannter Steckbrief für ein Wärmenetz zum Beispiel. Dort wird einmal dieses Eignungsgebiet erläutert und die jeweiligen Parameter, die dieses beschreiben, werden dort dargestellt, anhand dessen dann im Nachhinein zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie angestoßen werden könnte oder ein Wärmenetz errichtet werden kann.
Was resultiert denn im Endeffekt aus so einem Wärmenetzeignungsgebiet? Dieses Wärmenetzeignungsgebiet im Wärmeplan ist ein Vorschlag. Es ist eine Empfehlung, dort könnte sich ein Wärmenetz etablieren und wirtschaftlich konkurrenzfähig gegenüber Individuallösungen darstellen. Allerdings, damit dieses überhaupt in Kraft tritt, muss es noch einen weiteren individuellen Beschluss durch den Rat der Stadt geben. Also der Wärmeplan an sich schreibt noch nicht oder schreibt so oder so nicht vor, wie geheizt werden muss bei Ihnen zu Hause. Das ist immer eine individuelle Entscheidung des jeweiligen Eigentümers. Allerdings gibt dieser Wärmeplan Ihnen Auskunft darüber, ob Sie in Zukunft damit rechnen könnten, dass, wo Sie wohnen, ein Wärmenetz entstehen könnte. Im Umkehrschluss heißt es dann natürlich, wenn ich nicht in einem solchen Wärmenetzeignungsgebiet wohne, dass es höchstwahrscheinlich kein Wärmenetz geben wird und ich mich deswegen um eine dezentrale Individuallösung kümmern müsste. Also der Wärmeplan gibt Ihnen frühzeitig eine Tendenz, wie bei Ihnen unter Umständen in Zukunft geheizt werden könnte. Nach diesem Beschluss durch den Rat der Stadt kommt dann eventuell eine Machbarkeitsstudie und der Bau und Betrieb des Wärmenetzes. Aber das losgelöst vom Wärmeplan an und für sich. Leben Sie in einem solchen Wärmenetzeignungsgebiet und er wurde beschlossen und es findet sich ein Betreiber dieses Wärmenetzes, dann haben Sie die Möglichkeit, sich daran vertraglich zu binden und profitieren im Umkehrschluss von längeren Übergangsfristen, in denen Sie noch komplett fossil heizen dürfen. Lebe ich dann nicht in einem solchen Wärmenetzeignungsgebiet, ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein Gebiet dezentraler Versorgung ist. Noch einmal zu den Optionen dazu, wenn Sie in einem solchen Gebiet leben. Grundsätzlich ist es heute schon möglich, für Gebäude, die nach 1996 errichtet wurden, eine Standardwärmepumpe einzusetzen. Die Betrachtungsebene bei dieser Aussage ist aber ganz klar die Gebäudehülle, denn wir können natürlich nicht gucken, wie bei Ihnen zu Hause das Heizungssystem aussieht und das wollen wir auch gar nicht. Das ist nicht Ziel des Wärmeplans, sondern wir identifizieren Gebiete, wo ein Wärmenetz sinnvoll einsetzbar ist. Denn jedes Haus hat auch noch seine eigenen Herausforderungen. Entweder sind die Heizkörper vielleicht klein oder aber die aktuelle Heizungsanlage steht auf dem Dachboden. Häufig braucht man nämlich, wenn man wechselt von ganz normalen Erdgasheizkesseln zu einer Wärmepumpe, einen höheren oder einen größeren Speicher an Warmwasser. Das könnte dann unter Umständen, sollte dieser halt gerade sich auf dem Dach befinden, schwierig sein, dort die Statik umsetzen zu können. Und auch ist es natürlich schwierig, dort dann sehr nah seine Wärmepumpe zu platzieren. Die stehen ja normalerweise eher unten neben dem Haus im Garten. Allerdings kann man auch sagen, dass Gebäude ab 1979 prinzipiell geeignet sind. Da müssen dann aber unter Umständen unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Als erstes ist da zum Beispiel die Aufsparrendämmung zu nennen. Wenn Sie solche Sachen bereits umgesetzt haben oder neue Fenster schon haben oder sich um Ihre Fassade gekümmert haben und die schon gedämmt wurde, dann haben Sie natürlich im Laufe der Jahre schon investiert, aber können damit dann auch heute gewissermaßen profitieren, weil die Anforderungen dann geringer sind. Ab 1949 können Gebäude theoretisch auch mit einer normalen Wärmepumpe betrieben werden, allerdings sind da dann sehr umfassende Sanierungsmaßnahmen in der Regel notwendig, sodass das wirtschaftlich nicht unbedingt gut darstellbar ist und vielleicht eine andere Option dann die bessere wäre. Eine andere Option könnte dann natürlich ein Biomassekessel sein oder aber eine Solarthermieanlage, hybride Heizsysteme. Damit können auch die Quoten auf jeden Fall bis 45 gedeckt werden. Die Standardlösung ist dann natürlich auch immer noch die Nutzung synthetischer Brennstoffe. Also sprich, das wäre im Endeffekt Biomethan, Wasserstoff oder ähnliches. Also ein Energieträger, der verbrannt werden kann und klimaneutral hergestellt werden konnte. Abschließend möchte ich noch einmal auf den weiteren Ablauf der kommunalen Wärmeplanung hier in Wildau zu sprechen kommen. Ich habe es eben schon angesprochen, unser nächster Arbeitsschritt ist jetzt gemeinsam mit der Stadt die Wärmenetzeignungsgebiete hier in Wildau zu identifizieren und zu diskutieren und auszuarbeiten. Diese wollen wir gerne Ende Januar festzurren und anschließend dann das Zielszenario berechnen und gemeinsam die notwendigen Maßnahmen ableiten. Dann im März soll der Wärmeplan erstellt werden, welcher dann hier auch mit konkreten Ergebnissen vorgestellt werden kann. Vielen Dank für Ihr Interesse und natürlich beantworten wir gerne Rückfragen Ihrerseits.
Ja, liebe Bürgerinnen, ganz herzlichen Dank für die sehr detaillierte Darstellung. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr einfach erklärt, dieser komplizierte Sachverhalt ist ja nicht ganz ohne. Ich hoffe, Sie konnten dem einigermaßen folgen und jetzt sind Sie dran, liebe Bürgerinnen und Bürger. Sie können Fragen stellen. Wir haben für die Tonübertragung dort auch ein Mikrofon aufgestellt. Da steht auch so ein Schildchen Einwohner. Also wer Fragen hat, wäre es sehr nett, wenn diese Fragen direkt übers Mikro gestellt werden, dass diejenigen, die sich das später nochmal anhören möchten, dass sie das auch vollständig mitbekommen. Wer hat denn Fragen? Ja, bitte. Würden Sie vielleicht das Mikrofon nutzen?
Test. Also erstmal vielen Dank an alle Beteiligten, dass Sie sich dem Thema angenommen haben. Das finde ich ist sehr gut für die Stadt Wildau, dass so früh sich darum gekümmert wird. Ich hätte schon mal eine ganz konkrete Frage. Ich hoffe, damit nehme ich nicht zu viel vorweg. Aber für den etwas optimistischen Fall, dass beispielsweise eine Geothermie-Wärmenetzbetreibung hier in der Kommune sinnvoll wäre, würde mich jetzt mal interessieren, was ist denn, wenn in diesem Fall dann ein solcher Bau beschlossen wird, in welchem Zeitraum kann man damit rechnen, dass da die Verbraucher auch an so ein Netz angeschlossen werden können, weil ganz konkret, Sie hatten erwähnt, drei Viertel der Ölheizungen müssen in den nächsten 5 Jahren erneuert werden. Und auch in unserem Fall ist das so, dass die Heizung bald neu gemacht werden müsste. Und da wäre natürlich die ganz konkrete Frage, ist das in den nächsten 5 Jahren denkbar oder dauert so ein Bau auch etwas länger?
Also der Bau eines solchen Wärmenetzes zieht sich leider wahrscheinlich tendenziell länger. Also solch eine Machbarkeitsstudie, besonders bei so einem großen geothermischen Unterfangen, zieht auch schon einiges an Zeit in sich. Also alleine die Machbarkeitsstudie ist da etwa mit 2 Jahren anzusetzen. Und je nach Größe eines solchen Wärmenetzes kann das dann auch schon mal bis zu 5 Jahren dauern. Und das tatsächlich muss man dann auch noch in Relation setzen, dass tatsächlich solche Bestrebungen überall in Deutschland jetzt anlaufen werden. Und es ist davon auszugehen, dass besonders im Endeffekt für Projektierer sich lohnende Wärmenetze als erstes umgesetzt werden. Also es ist schwierig, da eine konkrete Aussage zu treffen. Wildau ist jetzt jedoch in der Position, dass die sich dem Thema sehr früh angenommen haben und dementsprechend noch nicht überall in Deutschland schon irgendwelche konkreten Pläne in diese Richtung vorherrschen. Also es ist sehr, sehr schwer zu sagen, besonders bei geothermischen Anlagen, aber ich denke nicht, dass das innerhalb der nächsten 5 Jahre hier so umzusetzen wäre.
Okay, vielen Dank.
Bitte schön. Ja, vielleicht ergänzend noch, wir haben tatsächlich vergleichsweise sehr früh damit gestartet, uns diesem Thema zu widmen. Und insofern werden wir da auch weiter zeitnah dranbleiben und werden da auch keine Zeiten verstreichen lassen. Also wir haben da auch ein hohes Interesse, dass wir da fortsetzen und dass wir jetzt hier nicht an der Stelle stehen bleiben. Ja, weitere Fragen bitte. Ja, Herr Dietzel, bitte.
Guten Abend, Oliver Ralf Dietzel, mein Name. Vielen Dank, Herr Lingner, für Ihre Ausführungen. Die fand ich sehr, sehr angenehm, sehr neutral, sehr objektiv dargestellt. Was mich gefreut hat, ist, dass Sie eben auch nicht nur, also dass Sie auch die Oberflächenumweltwärme sozusagen mit betrachtet haben. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung. Ich glaube, die Zeiten, wo wir eine Eisbildung haben, die sind in Wildau, wie in ganz Deutschland angesichts des Klimawandels sehr stark zurückgegangen. Also ich glaube, die wenigsten erinnern sich, wann man hier auf der Dahme vielleicht nochmal Schlittschuh laufen konnte. Und dann nehme ich mal an, dass eine Flusswasserwärmepumpe das Wasser ja nicht ganz oberflächennah entfernt, sondern weiter im, sozusagen in unteren Schichten, wo wir dann minimal immer 4 Grad Wassertemperatur haben. Also sollte man vielleicht nicht komplett ausklammern, sondern vielleicht noch in der Erwägung weiter behalten, den Punkt. Was ich mich noch frage, ist, was mir noch gefehlt hat bei der Potenzialermittlung, war die Frage von unvermeidbarer industrieller Abwärme. Wir haben ja hier Industrieanlagen. Das würde mich nochmal interessieren, inwieweit das schon untersucht wurde. Da schlummern bestimmt auch noch einige Potenziale. Und zum anderen, ob auch die interkommunale Betrachtung gewagt wurde, beispielsweise zum Heizkraftwerk oder Biomasseheizkraftwerk KW. Wir sind hier nicht auf einer Insel, sondern doch sehr eng verflochten mit den Nachbargemeinden. Mitunter ist es sinnvoll, da auch noch mal ein paar hundert Meter weiter zu denken. Dankeschön.
Ja, als erstes zu dem Wärmeversorger aus Königs Wusterhausen. Da waren wir in Gesprächen oder sind wir in Gesprächen. Und es gibt auch Überlegungen, definitiv unter der A10 dann Richtung Wildau eine Wärmeleitung zu legen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Die haben jetzt ja 2 klimaneutrale Kraftwerke, die dann auch unterhalb der A10 miteinander verbunden werden und definitiv auch Kapazitäten hätten, um klimaneutrale Wärme hier nach Wildau zu leiten, auch auf einem relativ hohen Temperaturniveau. Das ist technisch gegeben und ich sag mal, würde dem östlichen Teil Wildaus ja von der Gebäudestruktur her auch entsprechen. Mehr als Gespräche führen und Potenziale aufdecken ist natürlich für uns jetzt hier in diesem Rahmen nicht möglich, da das dann Entscheidungen von diesen privaten Unternehmen sind. Aber ja, da sind wir auf jeden Fall in Gesprächen. Und dann noch einmal zur Dahme. Da haben Sie recht, der untere Teil des Gewässers friert nicht zu. Allerdings gibt es da andere Probleme. Also man darf maximal zum Beispiel 25% des Wassers entnehmen, was dort längs fließt. Und im Endeffekt dürfen Sie auch nicht mehr als 2 Grad Celsius dann im Winter aus diesem Wasser herausziehen, damit Sie dann wirklich verhindern können, dass dort eine Eisbildung stattfindet. Vor allen Dingen rede ich jetzt nicht im Fluss, sondern in der technischen Anlage, in dem Wärmetauscher. Und das reduziert das Einsatz oder das realisierbare Potenzial dann doch trotzdem leider noch erheblich im Winter. Also es gibt es definitiv. Man könnte da einen gewissen Anteil an Wasser abzwacken und auch dem einen gewissen Anteil an Wärme entziehen. Allerdings ist das dann leider nicht mehr wirklich wirtschaftlich darstellbar.
Und die Abwärme, die industrielle?
Die industrielle Abwärme, genau. Wir sind jetzt gerade am Ende der Potenzialanalyse und haben jetzt gerade seit kurzem die Wärmeliniendichten berechnet. Und da es keine Verpflichtung gibt seitens der Industrie, uns dort direkt etwas offenzulegen, haben wir uns hier entschlossen, mit belastbareren Informationen an diese heranzutreten, ob denn dort auch wirklich entsprechende Bedarfe herrschen und diese auch quantifizieren können. Dazu sind wir jetzt in der Lage und wollen auch jetzt sehr zeitnah, also eigentlich noch dieses Jahr, dort in Verbindung treten und diese Potenziale gegebenenfalls heben. Aber man möchte, oder ich möchte auch noch einmal kurz betonen, dass besonders solche Industrieanlagen oder unvermeidbare Abwärme von Industrie ein sehr zweischneidiges Schwert sind, denn das sind auch private Unternehmen und diese können unter Umständen von heute auf morgen sich komplett umorientieren, auch wenn sie eine lange Geschichte an einem Standort haben zum Beispiel. Kann jederzeit leider Gottes so sein und deswegen einmal generell für Abwärme ist das immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Aber natürlich haben Sie recht, dass hier in Wildau höchstwahrscheinlich ein interessantes Potenzial herrscht und wie es auch sieht, auch eine Wärmesenke in relativer Nähe vorhanden ist.
Dankeschön.
Ja, danke. Ja, bitteschön.
Schönen guten Abend. Ich möchte mich auch erstmal sehr herzlich bedanken für den interessanten Vortrag über die verschiedensten Wärmepotenziale. Mir kommt noch in den Sinn die Abwärme von Privathaushalten, also sprich das Abwassernetz, das Braunwasser, da ist doch auch Potenzial.
Trockenwetterabfluss meinen Sie, das ist der euphemistische Begriff dafür. Das ist folgende Problematik, da haben wir ein ähnliches Problem. Wir haben hier Leitungsdurchmesser, die DN600 oder niedriger sind. Offengelegt werden müssen laut WPG Leitungsdurchmesser 800 dN oder höher. Nichtsdestotrotz haben wir schon ein Gespräch geführt mit dem örtlichen Abwasserverband und dort gilt Ähnliches für die Verbindung von Wärmequelle und Wärmesenke. Wenn wir dort in der lokalen Nähe jetzt ein Wärmenetzeignungsgebiet identifizieren, wollen wir dort nochmal näher in Kontakt treten.
Okay, danke.
Hier war zwischendurch eine Meldung, die ich nicht gesehen habe. Eine Dame mit einem Halstuch wurde mir gesagt. Gibt es da noch Fragen? Ansonsten deutlich melden. Bitteschön.
Hallo, guten Abend. Vielen Dank nochmal für die Vorstellung. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, Geothermie und Tiefengeothermie, ist das überhaupt möglich im Wasserschutzgebiet? Ich wohne direkt am Wasserwerk und da ging das nicht. Und bei der Tiefengeothermie müssen Sie auch durch die wasserführenden Fläche durchbohren. Das ist erlaubt, glaube ich nicht.
Doch, tatsächlich. Also das ist jetzt wieder eine landkreisspezifische Frage, aber es gibt auf jeden Fall Projekte, wo das so in Deutschland umgesetzt wird. Das könnte auch definitiv wieder eine individuelle Entscheidung sein. Wenn Sie direkt am Wasserkraftwerk wohnen oder am Wasserwerk, dann haben Sie unter Umständen auch eine höhere Wasserschutzzone um sich herum. Die kann dann auch nochmal unterschiedliche Restriktionen beinhalten. Aber besonders die Tiefengeothermie, ich weiß nicht, ich hatte die Schnitte dargestellt, ich kann da gerne nochmal zurückspringen. Das sind sogenannte Vertikalschnitte und es ist immer, also links ist einmal von West nach Ost dargestellt und einmal rechts von Nord nach Süd. Also sprich, im Endeffekt lässt sich daraus schließen, dass besonders im Nordosten Wildaus, ich habe den Bereich von Wildau hier immer gelblich hinterlegt einmal, dass sich im Nordosten Wildaus diese hydrothermalen Schichten besonders weit oben befinden. Und dann ist es dementsprechend auch besonders im Nordosten am attraktivsten, dort solche Bohrungen umzusetzen, wo dann auch nicht die Wasserschutzgebiete sich befinden. Also das ist ja vor allen Dingen im südwestlichen Bereich Wildaus. Wie jetzt Tiefengeothermie hier im Landkreis erlaubt ist in Trinkwasserschutzzonen, das kann ich Ihnen nicht definitiv benennen. Ich war da in Kontakt und es gibt dort auch keinen konkreten Handlungsspielraum, sondern es läuft häufig auf individuelle Entscheidungen des jeweiligen Projektes hinaus. Also kann ich Ihnen dort jetzt keine komplett verbindliche Aussage treffen. Allerdings kann ich sagen, dass dann in 60% von Wildau, also sprich vor allen Dingen die östliche und die nördliche Seite, solche Bohrungen möglich wären.
Okay, danke. Und meine zweite Frage ist eher an den Bürgermeister. Wird es denn Anschlusszwang geben?
Dazu kann ich momentan noch gar nichts sagen. Also jetzt sind wir ja erstmal bei den technischen Machbarkeiten, bei der Identifizierung. Ich denke, also wenn ich das mal so aus dem persönlichen Blickwinkel betrachte, mir wäre es natürlich am allerliebsten, wenn wir ein attraktives Netz anbieten, wo die Bürgerinnen und Bürger von ganz allein sagen, Mensch, das ist ja genau das Richtige, was ich brauche, was ich möchte und da möchte ich auch ran, ohne dass man da einen Zwang herstellen muss. Ein Anschluss- und Benutzungszwang hat ja auch immer den Hintergrund, dass so ein Betrieb eines Netzes abgesichert wird. Also dass man jetzt nicht sagt, so ist ja schön, dass ihr alle da seid und ein Jahr später sind sie alle wieder weg und dann ist die Investition, die muss ich ja auch amortisieren. Ich weiß nicht, Herr Lingner, gibt es da irgendwie Erfahrung mit diesem Thema?
Ja, also es ist ein viel diskutiertes Thema und es bietet genau eben, wie Herr Nährlich schon gesagt hat, Sicherheiten für einen Netzbetreiber. Und häufig werden erst mit hohen Anschlussquoten dann überhaupt solche Netze umgesetzt. Mir persönlich ist bislang noch kein Fall bekannt, wo es einen solchen Anschluss- und Benutzungszwang gibt hier in Deutschland. Allerdings ist das viel diskutiert und man muss auch noch in Betracht ziehen, dass vor allen Dingen wirtschaftliche Potenziale als erstes gehoben werden. Sprich, diese Wärmenetze, die müssen konkurrenzfähig sein zu individualen Lösungen. Sonst wird das nicht passieren, außer es gibt dann halt genau solche riesigen Projekte und große, große Pläne, wie das dann noch erweitert werden könnte. Aber nein, sowas ist mir bisher noch nicht bekannt. Aber es gibt im Rahmen von der Gesetzgebung die Möglichkeit für so etwas, da haben Sie recht.
Okay, danke schön. Das waren meine Fragen. Danke.
Ja, Oliver Heftizel, bitte.
Dazu würde ich gerne noch ergänzen wollen. Also tatsächlich gibt es einige Beispiele von Anschluss- und Benutzungszwängen im Fernwärmebereich. Gerade in Ostdeutschland hat es eine große Tradition, beispielsweise mit Greifswald bekannt, wo man in begrenzten Gebieten das tatsächlich definiert, eben um auch die Wirtschaftlichkeit von solchen Fernwärmenetzen auch sicherzustellen. Das war ja eben auch hier die Frage in diesem Raum, ob beispielsweise Geothermieanlagen gebaut werden können und Netze sozusagen und niemand wird, sage ich mal, investieren in ein Netz, wenn nicht auch eine gewisse Abnahme gesichert ist. Das heißt, wenn man jetzt nicht mit so einem Mittel plant und das vorher auch wirklich vielleicht auch engmaschig dann auch eingrenzt, wird es wahrscheinlich nie zu solchen Investitionen kommen. Oder man muss halt sozusagen viel mehr Netz bauen sozusagen, um dann die Abwehr oder die Wärmesenken auch zu schaffen. Ne? Und dann haben wir aber nicht mehr die Dichte und das Ganze ist dann nicht mehr wirtschaftlich. Also das ist so ein bisschen die Krux. Und ich glaube, das, was uns auch ein bisschen fehlt hier in der Region, ist ein potenter Versorger. Wir haben kein Stadtwerk hier und kein Landwerk sozusagen, der hier investiert. Also es müsste jemand sozusagen von außen noch zusätzlich kommen, um dann hier in Wildau zu investieren, in so ein Wärmenetz. Einerseits die Wärmenetz betreiben, andererseits sozusagen auch die Erzeugungsanlagen betreiben und das auch wirtschaftlich. Also das wird eine spannende Frage sein sozusagen. Möglicherweise wird man es eher evolutionär betreiben, die Netze, die wir schon haben, im kleinen Maßstab in eng begrenzten Gebieten dann sozusagen erweitern und im besten Fall natürlich dann ein wirtschaftlich super attraktives Angebot auch machen, mit den entsprechenden Vorteilen, dass ich als Nutzer sozusagen mich nicht mehr drum kümmern muss, um die Frage, wie kann ich mein Gebäude klimaneutral beheizen, nach GEG letztendlich. Das wird eine spannende Frage auf jeden Fall werden, ja.
Ja, also das sind ja Fragen, die mit der jetzigen Aufgabenstellung noch nicht final gelöst werden können, aber das sind jetzt die Aufgaben, die wir uns selber natürlich auch stellen und wo wir auch rangehen. Also natürlich wollen wir bürgerfreundlich und bürgernah sein und werden gucken, dass wir da die entsprechenden Lösungen dann auch präsentieren können. Ja, Jutta Krebs hat sich gemeldet, bitte.
Ich habe noch mal eine kleine Nachfrage. Und zwar, wenn ich den Zeitplan richtig verstanden habe, dann würden im Januar 25 schon Aussagen gemacht werden können über die Wärmenetzeignungsgebiete. Das heißt, das wäre dann, also dann hätten Sie schon eine Vorstellung davon, welche Gebiete in Wildau sich möglicherweise für so ein Netz eignen würden. Und dann hätten auch Hauseigentümer die Sicherheit, ob sie vielleicht in so einem Netzgebiet liegen oder eben nicht. Also das wäre ja schon recht bald. Und dann, wenn ich das richtig verstehe, genau, und dann hätte man vielleicht auch bald eine Info darüber und dann zeitnah wahrscheinlich auch eine Infoveranstaltung.
Genau, also diese Info gibt es dann ab März. So muss man das sehen. Also wir werden jetzt Berechnungen anstellen und diese Gebiete identifizieren. Und Ziel ist es dann hier im Kreis oder im engen Austausch mit der Stadt halt diese Gebiete festzulegen. Das soll dann Ende Januar passieren. Und darauf aufbauend muss man dann ja natürlich auch noch zum Beispiel einen Wärmevollkostenvergleich anstellen. Also das sind auch nochmal einiges an Berechnungen, um dann überhaupt bewerten zu können, wie wirtschaftlich wäre es denn jetzt überhaupt darstellbar, diese Wärmenetzlösung in diesem Gebiet. Und diese Maßnahmen, also daraus resultieren dann ja im Endeffekt auch wirklich Wärmenetzeignungsgebiete und diese werden dann im März hoffentlich fertig vorgestellt.
Ja, gibt es weitere Fragen? Also ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann würde ich es auch nicht unnötig in die Länge ziehen wollen. Bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ein spannendes Thema, was es uns auch in der nächsten Zeit nicht loslassen wird. Wir bleiben da dran, wir halten Sie weiter laufend. Ich bedanke mich sehr nochmal für den Vortrag, für die Mühe bei allen Beteiligten und ich wünsche Ihnen dann einen schönen Abend. Danke.